So, kommen wir zu meinem ersten Thema. Und das Ganze basiert auf mehreren englischsprachigen Formartikeln und einem deutschen Übersichtsartikel. Wenn ihr das Ganze noch einmal nachlesen wollt, empfehle ich euch den Artikel von First 10 EM. Das ist der beste dazu. Ich gebe euch erstmal einen Fall zur Einstimmung. Ihr kommt zu einer 40- bis 50-jährigen Dame, völlig egal, ob im NEF, in der ZNA oder auf Intensivstation. Ruhedyspnoe, Husten seit 2 Tagen, Fieber, somnolent. Vitalzeichen, Herzfrequenz 135, Blutdruck 88 zu 45, Atemfrequenz 35 plus, SpO2 88% unter Raumluft. Anamnestisch bekommt ihr noch irgendwie raus, bekannte pulmonale Hypertonie. Ja, ich glaube, das ist für jeden erstmal ein anspruchsvoller Fall. Und darum soll es jetzt gehen: Notfall- und Sofortmaßnahmen bei pulmonaler Hypertonie. Erstmal so ein bisschen Pathophysiologie. Ich weiß, es ist immer ein bisschen trocken, aber ich glaube, es hilft maßgeblich zum Verständnis von dem Ganzen. Das rechte Herz und insbesondere der rechte Ventrikel ist ein System mit niedrigem Druck und niedrigem Widerstand. Der rechte Ventrikel hat eine dünne Wand, er kann viel Volumen aufnehmen, kann aber schlecht mit einer gesteigerten Nachlast umgehen. Das heißt, wenn sich der pulmonalarterielle Druck erhöht, hat der rechte Ventrikel ein Problem damit. Außerdem wird der rechte Ventrikel im Gegensatz zum linken Ventrikel sowohl in der Systole als auch in der Diastole durchblutet. Der linke Ventrikel wird nur in der Diastole durchblutet. Die Ursache für pulmonale Hypertonien sind unterschiedlich. Da ich glaube, dass ein Eindruck von den unterschiedlichen Ursachen wichtig für das Verständnis sein können, möchte ich die fünf wichtigsten Gruppen oder die fünf Gruppen der pulmonalen Hypertonie einmal kurz zusammenfassen. Einmal gibt es die primäre pulmonale Hypertonie. Das ist die hereditäre Form, idiopathische pulmonale Hypertonie, die Medikamenten- bzw. drogenassoziierte pulmonale Hypertonie, die HIV-assoziierte pulmonale Hypertonie und viele mehr noch seltenere Ursachen. Dann gibt es die pulmonalen Hypertonie, die durch linksventrikuläres Versagen auftreten, systolische Dysfunktion, diastolische Dysfunktion und Klappenfehler. Pulmonale Erkrankungen, da denke ich hauptsächlich an COPD, Schlafapnoe, Hypoventilationssyndrom und interstitielle Lungenerkrankungen. Hier ist der Euler-Liljestrand-Mechanismus mit der hypoxischen Vasokonstriktion der Grund für die pulmonale Hypertonie. Das kardiale Problem, also die Gruppe 2 und die Gruppe 3, sind mit Abstand die häufigsten Gruppen, die man so antritt. Dann gibt es noch die vierte Gruppe, das ist die thromboembolische Genese, das heißt große, multiple oder rezidivierende Lungenembolien, die auftreten. Und die fünfte Gruppe, und jetzt kommt die unbefriedigendste Gruppe, multifaktorieller Genese bzw. unbekannter Genese. Myeloproliferative Erkrankungen entwickeln pulmonale Hypertonien. Warum genau, weiß man gar nicht so gut. Vaskulitiden, Sarkoidose und vieles mehr, wo das was selten ist, wo nicht richtig geklärt ist, woran es liegt. Schauen wir uns die pathophysiologischen Veränderungen kurz an. Der gesteigerte rechtsventrikuläre Druck führt zu einer Verschiebung des Septums in den linken Ventrikel, was die Füllung des linken Ventrikels beeinflusst. Außerdem führt der gedehnte rechte Ventrikel zu einer Tricuspidalinsuffizienz. Dieses beides führt zu einer Verringerung des kardialen Output, was zu einer reduzierten Durchblutung des rechten Ventrikels führt. Außerdem führt die chronische pulmonale Hypertension zu einer Hypertrophie des rechten Ventrikels. Das wiederum endet in einem erhöhten myokardialen Sauerstoffbedarf. Also wir haben eine schlechtere Durchblutung, aber einen höheren Bedarf.
Okay. Also ja, macht Sinn.
Hört sich schon mal scheiße an. Wir haben also ein mechanisches Problem, verringerter kardialer Output, und ein ischämisches Problem, erhöhter O2-Bedarf und verringerte Perfusion. Eine Dekompensation dieser angespannten Situation ist leicht zu konstruieren. alveoläre Hypoventilation führt über den Euler-Lilienthal-Mechanismus zu einer hypoxischen Vasokonstriktion der nicht ventilierten Bereiche. Ursache hierfür können sein Pneumonien, wie in unserem Beispiel, eine exazerbierte COPD, Status Asthmaticus. Verstärkt wird dieser Mechanismus durch Azidose und Hyperkapnie. Andere Ursachen für eine Dekompensation können linksventrikuläre Herzinfarkte, eine frische Lungenembolie, aber theoretisch auch Blastenkrisen im Rahmen einer myeloproliferativen Erkrankung sein. Allen hat gemein, dass wir uns in diesem Teufelskreis befinden. Weniger Output, aber mehr O2-Bedarf und verringerte Perfusion. Das ist allen gemein. Weniger Output führt zu weniger Perfusion führt wieder zu weniger Output. Ja, das ist das Problem, Teufelskreis, in dem wir uns befinden. Genug Pathophysiologie, kommen wir zum Management des Ganzen oder wie man optimalerweise damit umgeht. Hypoxie und Hyperkapnie müssen wir versuchen zu beheben. Wie schon erwähnt, führen Hypoxie und Hyperkapnie im Rahmen des Euler-Lilienthal-Mechanismus zu einer Erhöhung des pulmonal-arteriellen Drucks. Diesen Kreislauf müssen wir irgendwie durchbrechen. Sollte es sich um eine reine Partialinsuffizienz handeln, wie zum Beispiel bei einer Pneumonie, oder ein vaskuläres Problem, wie bei einer LAE, wäre die reine O2-Gabe über Maske eine Option. Wir versuchen über den Euler-Lilienthal-Mechanismus dann andersrum, über viel Sauerstoffgabe den pulmonalen Arteriendruck zu minimieren und somit das Herz zu entlasten. Besonders für Patienten mit Pneumonie, haben wir auch schon mal gesagt, ist die aktuelle Studienlage für die High-Flow-Nasal-Cannula ebenfalls eine gute Option. Ja, also den Euler-Lilienthal-Mechanismus, den ich jetzt, glaube ich, hoffentlich nicht mehr erwähne, andersrum nutzen. Liegt allerdings eine Globalinsuffizienz vor, im Rahmen einer exazerbierten COPD, ist die NIF-Beatmung die bessere Option. Ja, wir haben auch die Kraftunterstützung. Wir benötigen kaum Sedierung bei der NIF-Beatmung, ist rasch reversibel und es erlaubt sowohl eine optimale Oxygenierung als auch eine optimale Dekarboxylierung. Es verbessert im Weiteren unser Grundsetting für die Narkoseeinleitung im Sinne einer DSI, also Delayed Sequence Induction, was wir auch schon mal besprochen haben. Um das deutlich zu sagen, eine Intubation sollten wir, wenn möglich, unbedingt vermeiden bei diesen Patienten. Ja. Es gibt aber die Situation.
Das ist wie mit COPD. Soll man immer vermeiden, aber im Endeffekt geht's auch nicht ohne. Also irgendwann.
Ja, genau. Es gibt die Option, wo es nur den Weg nach vorne gibt. Genau das, was du sagst. Wenn NIF versagt, wenn wir eine Aspirationsgefahr haben, wenn die Patienten hemodynamisch zu instabil werden. Erstmal kurz, warum ist eine Intubation bei diesen Patienten vielleicht noch ein Tick gefährlicher als bei anderen Notfallpatienten? Für die Intubation benötigen wir Narkose. Narkose führt zu einem Abfall des Herzzeitvolumens. Somit verschlimmern wir unseren Teufelskreis und die koronare Minderperfusion. Dies könnte die hemodynamische Instabilität bis zum Herz-Kreislauf-Stillstand verschlechtern. Außerdem haben wir positive Beatmungsdrücke. Die positiven Beatmungsdrücke belasten wiederum den rechtsventrikulären Afterload. Dies wirkt sich wieder negativ auf unseren Teufelskreis auf. Und abschließend ist das Weaning von diesen Patienten mit pulmonaler Hypertonie und der zugrunde liegenden Erkrankung, wie COPD, alles andere als ein Geschenk. Das hast du oft genug erlebt.
Ja, ist leider so.
Aber es gibt natürlich Momente, wo wir nicht drum rumkommen. Dann müssen wir drüber reden, welche Medikamente benutzen wir optimalerweise. Ein ausreichender systolischer Druck ist in diesem Zusammenhang essentiell. Ich habe keine Studien oder Untersuchungen gefunden, die sich über eine optimale Narkoseeinleitung bei pulmonaler Hypertonie beschäftigen. Deswegen pharmakologische Überlegungen meinerseits, ja, also reine Eminenz.
Oh, jetzt ist Torben schon Eminenz
bei dir. Nein, aber reine, also es ist einfach nur pharmakologische Überlegungen. Es gibt keine Evidenz dazu.
Ja, okay.
Eine Narkose mit viel Opiat und wenig Hypnotikum macht wenig Blutdruckabfall. Das wissen wir. Das heißt, das wäre eine Option. Hohe Fenta-Dosen.
Ist in der RSI natürlich schwierig.
Ist in der RSI schwierig. muss man halt abwägen, haben wir auch drüber gesprochen. Vielleicht sind Zwischenbeatmungen bei RSI, außer beim hohen Ilius oder so, doch gar nicht so schlimm.
Genau.
Und die Frage ist ja auch, wann solche Patienten das letzte Mal gegessen haben, wenn sie da sich schon ihre Pneumonie gezüchtet haben. Aber du hast sicherlich recht. Ist in der RSI schwierig. Ketamin oder sogar Eto könnten als Hypnotikum bevorzugt werden, weil sie mehr Blutdruckstabilität bieten als Propofol oder Tiopental.
Deshalb habe ich heute Eto genommen. Ich hatte genau diesen Fall.
Ja. Dafür ist Eto sicherlich. Kave, aber dann wieder in dem Fallbeispiel, was ich genannt habe, handelt sich um eine Pneumonie. In der Infektsituation ist Eto
neben Nierenrindensuppression.
Genau. Neben Nierenrindensuppression ist das Stichwort. Ob Eto da das optimale Medikament ist, ist die Frage. Zumindest gibt es ja auch ganz gute Studien, die darauf hindeuten, dass man Eto bei diesen Patienten nicht benutzen sollte. Also, eher viel Opiat, wenn möglich, wenn Ketamin bzw. Eto bevorzugen, wegen der hämodynamischen Instabilität. Außerdem sollte ein Vasopressor bereit liegen. Optimalerweise am Patienten schon über Perfusor laufen, um eine möglichst hohe Stabilität zu gewährleisten. Kommen wir damit auch zum nächsten Thema, Kreislaufmanagement. Ein ausreichender systolischer Blutdruck ist unsere Lebensversicherung. Ansonsten sind wir wieder in unserem Teufelskreis von minder Perfusion und Low Output. Also erstmal Volumen. Volumendiagnostik ist bei rechtsventrikulärem Versagen schwierig. Der rechte Ventrikel ist volumenabhängig, aber rechtsventrikuläres Versagen resultiert in einer Volumenüberladung. Eine Fluid Challenge oder ein Passive Leg Raise wären Möglichkeiten, um den Volumenbedarf von solchen Patienten zu detektieren und zu schauen, auf welchem Teil der Frank-Starling-Kurve wir uns befinden. Leider geht das bei diesen Patienten nur ganz, ganz vorsichtig, da wir uns ja eh schon am Rande der Dekompensation oder in der Dekompensation befinden. Jetzt hören wir wieder das Foam im Hintergrund. Pokus wäre hier eine wunderschöne Antwort auf dieses Problem.
Ich wiederhole es ja gebetsmühlenartig. Also, falls jemand noch einen Schallkopf für mein Smartphone irgendwo rumliegt, schickt ihn mir bitte. Ja, bitte.
Ja. Aber wenn ihr irgendwo einen Schallkopf griffbereit habt, guckt euch einmal das rechte Herz an. Einmal den Vierkammerblick, da kann man schon viel draus ziehen. Sollte das Septum des linken, den linken Ventrikel einhängen, brauchen wir Diurese und kein Volumen, um mehr Output zu erreichen. Kava-Beurteilung ist in diesem Fall nicht so gut, wobei ich das ja am liebsten für Volumen mache, weil ich da am geübtesten oder weil es einfach am leichtesten ist und ich deswegen am geübtesten da bin. Aber die Kava, wenn der rechtsventrikulär dekompensiert ist, ist mit Sicherheit weit.
Unwesentlich.
Da werden wir nicht viel drüber sagen. Wenn ihr im Rahmen dieser komplexen Situation unsicher seid, Pokus steht nicht zur Verfügung, beziehungsweise ihr könnt es nicht, dann bleibt lieber bei der Flüssigkeitsrestriktion, als diesem Patienten Flüssigkeitbolus zu geben. Er hat wahrscheinlich eher eine Volumenüberladung. Besser natürlich, das Ganze zu objektivieren. Wie ich oft jetzt schon gebetsmühlenartig, um Johannes' Worte zu benutzen, erwähnt habe, ein ausreichender systolischer Blutdruck ist essentiell für die ausreichende rechtsventrikuläre Perfusion. Ja, Arterenol ist hier als Vasokonstriktor die erste Wahl und sollte frühzeitig begonnen werden. Vasopressin kann eine gute Alternative sein, weil es Hinweise darauf gibt, dass Vasopressin den pulmonal-arteriellen Druck senkt. Ja, das ist allerdings alles andere als etabliert. Gibt Hinweise. Herzfrequenz. Wir müssen Tachykardien vermeiden. Ja, da sich im Rahmen einer Tachykardie die Diastole stärker verkürzt als die Systole. Das heißt, dass die Perfusionsphase unseres rechten Ventrikels noch weiter sinkt. Die Patienten sollten eher normofrequent sein. Ventrikuläre Tachykardien sind Gott sei Dank sehr selten. Am häufigsten tritt im Rahmen der Volumenüberlastung und der Dehnung des rechten Vorhofs eine Tachyarrhythmie auf. In diesem Fall fehlt zusätzlich zur Diastole noch die Vorhofkontraktion, die den kardialen Output noch weiter verschlechtert. Ja, weil der rechte Ventrikel nicht optimal beladen wird. Die übliche Therapie mit Beta-Blockern oder Amiodaron wäre hier allerdings eher die falsche Wahl, weil wir wieder die kardiale Kontraktilität vermindern und somit das Output und somit sind wir wieder in unserem Teufelskreis. Und weil die medikamentöse Therapie, jetzt besonders Beta-Blocker, sich negativ auf unsere Katecholamintherapie auswirkt.
Gas und Bremse gleichzeitig.
Genau, das heißt, in diesem Fall wäre die Kardioversion das Mittel der Wahl. Und da gilt altes Sprichwort, was ich als Rettungsassistent gelernt habe, umso kränker, desto Strom.
Ja, je instabiler, desto Strom.
Ja. Wie schon erwähnt, Sedierung ist risikoreich, daher würde ich für die Kardioversion wahrscheinlich Dipi-Dolor-Mono bevorzugen. Eine Alternative stellt aber sicherlich Ketanest dar, je nachdem, wie somnolent der Patient ist. Ja.
Dipi-Dolor-Mono, ja.
Ja.
Oder gar nichts.
Ja, oder gar nichts.
Kommt, wenn er sehr instabil ist.
Ja, da. Ja.
Frag mal die AHA.
Ja. Gut, also so viel zu Narkose bzw. Optimierung des Sauerstoffangebots. Euler Liljestrand Ahoi.
Du wolltest es nicht mehr sagen.
Okay.
Jetzt hast du es nochmal gesagt.
Kreislauftherapie, Blutdruck, systolischen Blutdruck erhalten. Frequenztherapie, möglichst normofrequent und wenn Narkoseeinleitung mit Medikamenten, die eine hemodynamische Instabilität möglichst aufrechterhalten. Kommen wir zur Behandlung der sekundären Ursachen. Wie ich schon erwähnt habe, ein Großteil der pulmonalen Hypertonien ist sekundär, die wir in diesem Fall aggressiv behandeln müssen. Hier nur einige Beispiele. Eine exazerbierte COPD braucht in diesem Fall Cortison, Salbutamol, Atrovent, wenn eine Spastik vorliegt. Im Rahmen einer Infektexazerbation noch antiinfektive Therapie, möglichst schnell Antibiose und bei globaler Insuffizienz NIF mit ausreichendem ASB und PEEP.
Ja.
Eine Pneumonie braucht antiinfektive Therapie, High-Flow Nasal Cannula oder NIF bei Oxygenierungsstörungen und ebenfalls inhalative Therapie, Nazel, Salbutamol. Eine frische LAE braucht adäquate Antikoagulation und das sind Fälle, wenn die rechtskardial dekompensieren, wo man über eine Lyse nachdenken sollte. Ich glaube, wir lysieren tatsächlich am Ende in Deutschland sehr, sehr wenige LAEs, zumindest die Häuser, die ich kenne, sind da eher zurückhaltend. Und bei einer frischen LAE müssen wir auch über Inotropika nachdenken, also Dubutamin, weil wir hier natürlich auch ein Output-Problem haben. Ein frischer, okklusiver Myokardinfarkt braucht eine PTCA, braucht eine Plättchenhemmung, braucht gegebenenfalls auch Inotropie und eine Rhythmusstabilisierung. Ja. Und liegt über all diesem noch eine Anämie vor, sollten wir diese Anämie auch möglichst schnell behandeln. Eine Anämie führt natürlich auch zur kardialen Ischämie. Ja. Ist wieder unser Teufelskreis.
Da ist er wieder.
Einige Autoren empfehlen in diesem Zusammenhang ein HB von größer 10 Milligramm pro Deziliter. Dieser Wert ist sicherlich Expertenmeinung, aber auch mit den aktuellen Empfehlungen ist ein HB zwischen 8 und 10 zu empfehlen. Ich meine, das ist ein dekompensierter Patient und das ist auch mit den aktuellen Transfusionsleitlinien konform, wenn man das so macht. Die von mir schon im Rahmen eines fulminanten Rechtsherzversagens werden diese Maßnahmen, die ich erwähnt habe, regelmäßig nicht zur Stabilisierung ausreichen. Wenn Diurese, Sauerstoff nicht reichen, die Volumenüberladung in den Riff zu kommen, kommt Dobutamin zum Einsatz, also Inotropie. Wir beginnen in diesem Rahmen mit einer Dosis von 2 Mikrogramm pro Kilogramm pro Minute und steigern nach Wirkung. Eine Dosis von mehr als 10 Mikrogramm pro Kilogramm pro Minute scheint im Rahmen eines rechtsventrikulären Versagens nicht sinnvoll zu sein.
Aber Dobutamin immer hochdosiert angehen, weil sonst ist so Tachykardie führt und zum vermehrten Sauerstoffbedarf des Herzens, auch wenn der rechte Ventrikel auch in der Diastole in der Systole durchblutet wird, aber trotzdem.
Ja. Die Studien, die ich jetzt hier im Rahmen der pulmonalen Hypertonie gefunden habe, hoch angehen, widerspricht dem ja nicht. 10 Mikrogramm pro Kilo pro Minute ist ja schon...
Das ist eine Ansage.
Aber alles, was drüber ist, scheint kein Benefit mehr zu haben. Und da auch nochmal Kave, Dobutamin führt zu Hypotension. Vergleich könnt ihr euch unseren Beitrag zu kardiovaskulär aktiven Substanzen nochmal anhören. Der Adrenolperfusor muss dabei sein. Dobutamin Mono funktioniert nicht. Nein. Theoretische Überlegung für die Präklinik. Meinerseits, Dobutamin wird präklinisch nur in äußerst seltenen Fällen verfügbar sein, also wahrscheinlich eigentlich auch nur auf dem ITW. Ich kenne kein NEF, das Dobutamin mit sich rumfährt. Aus meiner Sicht könnte hier Acrinoa Adrenol überlegen sein, weil es einen deutlich ausgeprägteren positiv-inotropen Infekt hat.
Ja.
Aber das ist nur meine Meinung. Abschließend noch ein paar Medikamente, die auf Intensivstationen die rechtsventrikuläre Afterload reduzieren können. Inhalatives Nitro, wenn verfügbar. Ja. Phosphodiesterase-Hämmer, wichtig für die Langzeittherapie, spielen in der Akutsituation keine Rolle, aber wenn die Patienten sie irgendwie abgesetzt haben, eigenmächtig, sollte man sie natürlich wieder beginnen. Ja. Und am Ende ist im manifesten Schock natürlich die ECMO eine Option. Es sollte allerdings klar sein, dass ECMO nur eine Option ist, wenn eine Aussicht auf eine definitive Therapie besteht. Ich meine, wie soll das aussehen? Transplantation, Elvert?
Ja. In der Supramaximalversorgung ist alles möglich.
Wenn natürlich die Pneumonie der Auslöser ist, wie in unserem Fallbeispiel, ist die ECMO sicherlich eine gute Option. Dann kann man die Pneumonie behandeln und im Anschluss...
Sollte sich das wieder kompensieren.
Ja, ja. Okay. Abschließend sei darauf hingewiesen, dass die Langzeittherapie einer pulmonalen Hypertonie in die Hände von Experten gehört. Das ist extrem schwierig. Optimalerweise sollten diese Patienten an ein Zentrum angebunden werden. Dieser Vortrag hat nichts mit der Langzeittherapie zu tun, sondern es geht lediglich um das Notfallhandling.
Ja, vielen Dank, Torben. Das war eine sehr umfangreiche Darstellung des pulmonalen Hypertonus. Und ich muss zugeben, es ist so ein Thema, da habe ich immer so ein bisschen Verständnisprobleme auf der einen Seite und auch irgendwie so ein bisschen, ja, was soll ich eigentlich tun? Das ist immer so das Thema. Deshalb fand ich super, dass du mit der Pathophysiologie nochmal erklärt hast. Und ich glaube, wir haben alle ganz, ganz viel mitgenommen und es wird wahrscheinlich auch die ein oder andere Frage und Kommentare hinter dazu geben. Ich bin schon gespannt auf deine Antworten.
Ja.
Euler-Lilienthal-Mechanismus vielleicht?
Genau, also ich glaube, die wichtigsten Kernbotschaften ist Euler-Lilienthal Ahoi, das heißt die hypoxische Vasokonstriktion aufheben durch Sauerstoffgabe, ob über Nasenbrille, über NIF, über High-Flow-Nasal-Cannula. Zweite Kernbotschaft ist Perfusionsdrucke hochhalten und alles andere ist dann schon wieder differenziertere Therapie. Aber ich glaube, das sind die beiden Sachen, die wichtig sind.
Okay. Ich glaube, das hilft vielen weiter und es ist der doch ein relativ häufiges Krankheitsbild, was man irgendwie so sieht. Und wie gesagt, alle denken immer, oh Gott, was soll ich tun? Keiner weiß es im Prinzip.